Hallo, herzlich willkommen, moin zur neuen Ausgabe der Privatpiloten-Lounge.fm. Das ist Folge 28 und wir gehen heute nach Kassel-Calden an den Flughafen und wollen uns da mal schlau machen über die Firma Piper Deutschland. Christian, und wir haben auch wieder einen Interviewgast gefunden dafür.
Ja, das ist richtig. Hallo erstmal auch von meiner Seite. Wir freuen uns heute, den Herrn Weilbach als Vorstand von der Piper Deutschland AG, wie du schon sagst, in Kassel-Calden bei uns zu haben. Und wir wollen mit ihm, ja, natürlich um das Thema Piper drumherum, aber einfach auch über so ein paar generelle Geschichten, Entwicklungen, Trends bei den Flugzeugmustern, auch wieder mal ein bisschen über den Markt sprechen und vor allen Dingen aber auch natürlich über das Unternehmen Piper Deutschland AG. Herr Weilbach, stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor.
Ja, zunächst danke für die Einladung und hallo in die Runde, auch an die Zuhörer. Wie gesagt, mein Name ist Patrick Weilbach, ich bin Vorstandssprecher der Piper Deutschland AG, kenne das Unternehmen schon etwas länger vor meiner Tätigkeit. Ich habe vor 3,5 Jahren als Vorstand im Haus angefangen und war vorher Unternehmensberater, bin immer noch selbstständiger Unternehmensberater nebenbei für den Bereich Strategie und Unternehmensentwicklung, mit dem Schwerpunkt aber auch IT-Entwicklung. Und so ist auch der Kontakt zum Flughafen bzw. zu Piper entstanden. Ich habe zunächst den Flughafen und dann auch noch Piper beraten. Piper mit dem Fokus der IT-Entwicklung und Prozessoptimierung. Und über die Beratung kam dann das Angebot von Herrn Otto, die Vorstandstätigkeit hier wahrzunehmen und auch Anteile am Unternehmen zu erwerben. Und über die Zeit habe ich das Unternehmen schätzen und lieben gelernt. Man merkt jetzt aber auch aufgrund der Erzählung, ich bin ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Da kommen wir später nochmal, was das Thema Luftfahrt anbelangt. Und bin 34 Jahre alt und freue mich, dass ich hier mitwirken darf, die Luftfahrt für alle vielleicht noch etwas erschwinglicher zu machen, etwas effizienter zu machen und dafür zu sorgen, dass das Hobby oder die Leidenschaft eben noch mit mehr Freude genossen werden kann.
Ja, das da ist
wir uns jetzt auch drauf.
Ja, genau. Und ich finde es interessant, wie Sie es ja im Grunde selber auch gerade schon ein bisschen betont haben, dass Sie so ein bisschen in diese Luftfahrt wie die Jungfrau zum Kind reingekommen sind, haben Sie gesagt. Aber Sie haben ja auch gesagt, okay, Sie möchten die Luftfahrt effizienter machen zum Beispiel. Und vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, wenn man da mal jemanden hat, der nicht schon 20, 30 Jahre da drin sitzt, oder?
Ja, es ist hier so ein bisschen die Mischung gewesen. Herr Otto ist ja in der Zwischenzeit leider verstorben, hat aber 50 Jahre das Unternehmen geprägt und hat natürlich Luftfahrt fast schon mit der Muttermilch aufgesaugt, wobei es war bei ihm auch ein längerer Weg. Er hat das Fliegen auch etwas später erst entdeckt und eigentlich erst als Herausforderung. Da gibt es spannende Anekdoten, aber ich möchte jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen von Herrn Otto plaudern. Die hat er aber liebend gern erzählt. Aber die Erfahrung, die er da gesammelt hat und eben meine Erfahrung aus anderen Bereichen mit der anderen Perspektive, auch von einer anderen Generation nochmal, das in Kombination, das hat gut geklappt in der Zusammenarbeit und wir haben da einen erfolgreichen gemeinsamen Weg gefunden. Das war manchmal natürlich auch anstrengend. Es gibt da immer wieder Reibungspunkte, vor allem wenn man dann jemand hat, der mit einer anderen Perspektive so ein Unternehmen entwickelt und Chancen für das Unternehmen sieht, aber auch prozessuale Herausforderungen sieht, die gelöst werden müssen. Vor allem dann eben IT-gebundene Lösungen und man jemanden hat, der bis zum Schluss ohne Computer gearbeitet hat, das aber sehr erfolgreich über 50 Jahre. Und das war eine schöne Zeit. Ich vermisse ihn auch häufig. Wir hatten auch wirklich schöne Gespräche außerhalb des Beruflichen. Aber wir haben das gut gemeistert, den Übergang gut gemeistert. Der Piper Deutschland AG geht so gut wie noch nie in ihrer Geschichte. Und ich freue mich, dass wir das gemeinsam hier im Team im Interesse von Herrn Otto so weiterführen konnten und da auch noch etwas erfolgreicher jetzt unterwegs sind.
Das klingt sehr, sehr spannend und auch nach einer schönen Entwicklung, die ich auch so ein bisschen durch den Kontakt auch zu Ihrem Hause jetzt auch über unseren Verein auch immer mal so ein bisschen mitverfolgt habe und auch wenn man dann entsprechend am Flughafen in Kassel-Calden mal war, was ja auch alles schon sehr beeindruckend war, also der Einzug damals in die neuen Räumlichkeiten. Können Sie uns vielleicht ein bisschen mal so ein paar Eckdaten generell zur Piper Deutschland AG heute sagen, wie Sie in Summe so aufgestellt sind und was so ein bisschen die wichtigsten Meilensteine waren?
Kann ich gerne machen. Unser Hauptgeschäftsfelder sind der Flugzeugverkauf, Maintenance und Ersatzteilhandel. Und damit sind wir ein Komplettanbieter in der allgemeinen Luftfahrt. Das ist auch nicht so häufig vorzufinden. Meistens sind die jeweiligen Sparten irgendwie ein bisschen voneinander getrennt. Unser Hauptgeschäftsfeld ist mittlerweile tatsächlich der Ersatzteilhandel. Wir machen knapp 20 Millionen Euro Umsatz mit Ersatzteilen. Da war auch eine Strategieanpassung mit verbunden. Wir haben uns dazu One-Stop-Source der allgemeinen Luftfahrt entwickelt, weil wir gesagt haben, was ist eigentlich das Bedürfnis unserer Kunden. Wir sind da ein B2B-Anbieter, der eben für Werften, Vereine versucht, die Ersatzteilbeschaffung so kosteneffizient und konsolidiert wie möglich zu machen, dass man eben nur eine Bestellanlaufstelle hat. Und so haben wir unser Portfolio in den letzten Jahren immer weiter ausgeweitet, unseren Warenbestand deutlich erhöht, was die Schnelldreher anbelangt, auch auf Automation gesetzt, um eben das Umsatzwachstum nicht direkt auch mit Mitarbeiter- und Kostenwachstum zu verbinden, um da den Preisdruck, der so oder so im Handel schon da ist, nicht noch schwerer zu machen, aber auch den Druck, der für den Endkunden dann später da ist. Fliegen ist ja jetzt nicht das günstigste Hobby leider. Und da versuchen wir einfach einen Weg zu finden, wie für alle das Leben besser wird, dass sich die Werften mehr auf die Arbeit am Flieger konzentrieren können, statt über komplizierte Bestellprozesse bei unterschiedlichen Lieferanten oder Herstellern. Einfach einmal bei GAP anrufen, nach den Teilen fragen, mit Experten sprechen, die dann auch noch genau Auskunft geben können, wenn es noch technische Fragen gibt. Und dann eben ein Bestellprozess, am besten natürlich mit Next-Day-Delivery, so dass am Flieger schnell gearbeitet werden kann. Da haben wir auch die besten Verarbeitungszeiten. Also man kann bei uns bis 17.30 Uhr, 18 Uhr sogar noch eine Bestellung aufgeben, die dann am nächsten Tag europaweit normalerweise da sein sollte. Und das ist jetzt für den Bereich Onlinehandel oder Handel eigentlich nichts Besonderes. Für die allgemeine Luftfahrt ist es schon herausstechend so ein bisschen. Und wir freuen uns, dass wir das eben bieten können, ohne dass es wesentlich teurer wird. Und dass wir eben auch den größten Stock in Europa bieten können, ohne dass es wesentlich teurer wird. Weil es gibt eben zwei entscheidende Kriterien für den Ersatzteildienst vom Endkunden, auch vom B2B-Kunden. Das ist eben einmal die Verfügbarkeit und der Preis. Wenn wir in der kommerziellen Luftfahrt wären, da geht es eigentlich nur um die Verfügbarkeit, weil da einfach der Cashflow rennt, wenn der Flieger steht. Aber bei uns geht es, wie gesagt, Verfügbarkeit und Preis. Und da versuchen wir, ein faires Gebilde zu schaffen. Wir diskutieren zum Beispiel auch gerade darüber, unsere Margen etwas nach unten anzupassen, weil wir eben über Prozessoptimierung ein bisschen besser geworden sind. Und das ist der Teil, den ich eben schon geschildert hatte, dass wir versuchen, unsere Entwicklung für beide Marktteilnehmer in die richtige Richtung zu führen, einfach eine Win-Win-Situation draus machen und etwas dazu beizutragen, dass der Kostendruck in der Fliegerei nachlässt. Unsere Mittel sind da auch begrenzt, die Margen sind für uns sehr, sehr gering. Es ist ein sehr, sehr anstrengendes Geschäft. Wir haben auch teilweise Artikel, die wir handeln, wo ich eigentlich aus betriebswirtschaftlichen Gründen sagen müsste, handeln wir nicht mehr, Marge zu gering, macht für uns keinen Sinn, produziert eigentlich nur Kosten und Aufwand. Aber da würde die Strategie der One-Stop-Source nicht aufgehen, da wäre es nicht so ein angenehmer Prozess für die Kunden. Und da könnten wir auch eben nicht dafür sorgen, dass das beim AOG oder anderen Fällen schnell reagiert werden kann. Und deswegen nehmen wir das trotzdem in Kauf und versuchen da einfach eine Balance zu finden in einem fairen Miteinander, in einem fairen Umfeld. Und jetzt habe ich schon viel zum Hauptfeld erzählt. Die Maintenance ist aber eben auch ein wichtiges Feld. Wenn Sie schon mal bei uns in der Werft waren, jederzeit herzlich eingeladen, auch mal einfach so vorbeifliegen. Kriegen Sie jederzeit gerne auch einen Kaffee. Wir sind eine der modernsten und größten Werften für die allgemeine Luftfahrt mit dem reinen Fokus auf die allgemeine Luftfahrt. Wir bieten jetzt mittlerweile auch so ein bisschen was Richtung Business Aviation und Jets an, aber eigentlich nur als Ergänzung und weil wir es eh an Lizenzen im Haus haben. Aber wir haben einen reinen GA-Fokus und sind da aber auch nicht nur Piper-minded, da gibt es oft Missverständnisse wegen des Namens, Piper Jet Maintenance AG. Wir warten tatsächlich eigentlich jeden Flieger. Wir sind auch Service Center für viele Typen, Pilatus zum Beispiel. Wir haben relativ viele Cirrus-Kunden bei uns. Also bei uns ist jeder gern gesehen mit seinem Flieger, der ein Problem hat, das vielleicht andere nicht lösen können oder der die Vorteile nutzen will, dass eben unser Maintenance sehr, sehr guten Ersatzteilbezug hat, weil das Lager von Global Aviation und Piper Parts halt direkt neben unserem Maintenance-Betrieb ist. Und da ist jeder herzlich willkommen. Wir haben auch ein sehr, sehr gutes Team, sehr, sehr gute ausgebildete Fachkräfte. Wir bilden auch jedes Jahr neu aus, weil das ist tatsächlich eine Herausforderung in der allgemeinen Luftfahrt, gutes Fachpersonal zu finden. Und da haben wir aber eine sehr, sehr gute Mischung aus erfahrenen und jungen Mechanikern und Prüfern, Und das macht immer wieder Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten, zu überlegen, wo können wir uns noch entwickeln, auch mit der Maintenance. Und die letzten Jahre waren da auch gut. Wir haben da auch starke Umsatzsprünge gemacht. Bei der Maintenance liegen wir so bei 4,4 Millionen Euro Umsatz mittlerweile. Davor waren es noch so um die 3. Also hat sich auch gut entwickelt, wesentlich breiter aufgestellt. Auch da so eine ähnliche Strategie verfolgt und gesagt, okay, wir sind zwar eigentlich der Piper-Spezialist, aber wenn wir uns eh damit auskennen und die Lizenzen vorhanden sind, warum sollen wir nicht auch anderen Fliegern oder anderen Flugzeugen unser Know-how zugutekommen lassen? Und vor allem die zentrale Lage. An Kassel fliegt man halt selten häufig vorbei, weil es in der Mitte von Deutschland und Europa liegt. Und ja, und dann der Piper-Fokus ist immer noch da. Wir haben Kunden aus komplett Europa, aber auch aus Ländern darüber hinaus, Libyen, Israel, also ich könnte da relativ viele Länder aufzählen, wo man sehr verwundert ist, warum man wegen Spezialtätigkeiten dann tatsächlich zu uns kommt. Und dann,
ja, letztlich beeindruckend,
Flugzeugverkauf, kommen wir später noch zu. Leider,
da kommen wir noch zu.
Leider manchmal eines unserer kleinsten Geschäftsfelder, liegt einfach daran, dass auch nicht nur Ersatzteile, sondern eben auch die Beschaffung beim Flieger teurer geworden ist. Wir hatten mal Zeiten, wo wir so um die 150 Flieger im Jahr verkauft haben. Da hat aber auch noch ein Flieger 100.000 D-Mark gekostet und da konnte sich ein gut laufender Handwerksmeister den Traum vom Fliegen erfüllen. Den günstigsten Flieger, den wir jetzt im Portfolio haben mit der Archer, liegt so bei 500.000 Euro. Das muss schon ein sehr guter Handwerksbetrieb sein und ist jedem zu wünschen, dass er das irgendwie erlangt. Und der teuerste Flieger, den wir verkaufen, liegt bei 3,3 Millionen Dollar, das ist die M600 SLS. Das ist schon so ein Schnittstellenmodell Richtung Business Aviation. Und deswegen ist es einfach schwer. Das Marktsegment ist sehr begrenzt, das Kundensegment ist sehr begrenzt. Und da haben wir eben auch große Schwankungen im Umsatz mal in den Jahresverläufen, weil wenn Sie sich vorstellen, wir verkaufen zwei M600, dann liegen wir bei knapp 7 Millionen Euro Umsatz, verkaufen wir keine, ist das direkt weg und das nur bei 200 Fliegern. Das schwankt mal hin und her. Und da liegen wir so zwischen 3 und 7 Millionen Euro Umsatz, machen wir mit dem Flugzeugverkauf. Ich glaube aber, dass da eine sehr, sehr gute und interessante Entwicklung auf die allgemeine Luftfahrt zukommen wird. Hat was mit Covid zu tun, mit den schlechten Netzen, also mit den Linienverkehren. Mhm. Aber da kommen wir, glaube ich, später nochmal zu.
Genau, da kommen wir gleich später nochmal zu. Ja, ich hätte das auch schon so angedeutet. Ich war ja auch schon öfters mal in Kassel und kenne auch hier Unternehmen, sowohl als Kunde als auch ja mal da gewesen. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Und ich habe auch so den Eindruck, dass also auch der Umzug dann an den neuen Flughafen in die neuen Gebäude, glaube ich, dann auch für Sie auch mit sehr positiven Entwicklungen dann einherging. Und ja, 2018 hatten Sie 50-jähriges Jubiläum.
Das stimmt. Eine schöne Feier, die Herr Otto auch noch miterlebt hat, 50 Jahre in der allgemeinen Luftfahrt so ein Unternehmen zu führen, mit einer guten Mannschaft oder die gute Mannschaft auch noch aufzustellen. Das ist schon eine große Herausforderung, ist glaube ich auch selten in der allgemeinen Luftfahrt, ist ja eine sehr volatile Branche, Inhaber geführt, viele Herausforderungen zwischendurch. Wir kennen das ja, wir haben ja guten Kontakt zu den Betrieben, auch über den Ersatzteildienst. Wenn da mal Not am Mann ist, versuchen wir auch tatsächlich zu helfen. Ist eine kleine Branche, wie eine kleine Familie. Und es war eine sehr, sehr schöne Feier. Ich glaube, Herr Otto war da sehr stolz in dem Moment, auch sein Lebenswerk so weit gebracht zu haben und da eine Erfolgsgeschichte draus gemacht zu haben. Und ja, wie gesagt, ist er leider in der Zwischenzeit verstorben. Wir sind trotzdem weiter gewachsen, haben uns trotzdem gut entwickelt. Herr Otto hat auch versucht, natürlich im Sparring mit mir vieles weiterzugeben, was er über die Jahre an Erfahrung gesammelt hat. Und wir haben da gegenseitig voneinander profitiert. Wir sind jetzt mittlerweile knapp 100 Mitarbeiter in der Gruppe. Als ich angefangen habe, waren wir 65.
Wow.
Sind nicht alle am Standort Calden. Also wir haben ja noch weitere Standorte in Troyes in Frankreich, in Oxford in England, alle am Flughafen in Mönchengladbach. Dann jetzt neu, ganz in diesem Jahr, also ganz neue Informationen aus diesem Jahr. Wir haben die GM Aviation gekauft in Koblenz. Das ist ein Werftbetrieb, auch mit Avionik angeschlossenen Betrieb. Auch eins der Felder, die sich sehr erfreulich in der Luftfahrt entwickeln. Avionik, der Avionikbereich, Nachrüstungsbereich, bieten wir auch in unserer Maintenance hier vor Ort an. Und da haben wir einfach gesehen, dass wir da noch ein bisschen mehr Expertise gerne hätten. Und der Andy Goy als ehemaliger Inhaber der GM ist ein sehr anerkannter und sehr qualitativ hochwertiger Avionika. Und wir freuen uns, dass wir mit dieser Akquisition ihn ins Team einbinden konnten. Ist jetzt auch Head of Avionics für die Piper Jet Maintenance, steuert das dann aus Koblenz raus. Und wir haben aber auch so vor Ort ein gutes Avionik-Team. Wir haben das nur eben aus Transfergründen und weil wir die Einheiten ein bisschen mehr zusammenziehen wollen, auch wenn es getrennte räumliche Einheiten sind, haben wir uns dazu entschieden, dass wir ihn da versuchen, so einzubinden. Läuft aber sehr gut, sehr erfreuliche Entwicklung, super Team, auch in Koblenz.
Sehr schön. Das Thema Avionik, Sie sprechen es gerade an, da wäre ich auch nochmal gesondert drauf gekommen. Das ist ja schon auch ein sehr dynamisches Thema in der allgemeinen Luftfahrt, das haben Sie auch angesprochen. Da passiert viel, es werden viele ältere Flugzeuge auf moderne Cockpits umgerüstet. Und auch wir haben da so gewisse Erfahrungen, dass im Grunde der Markt oder ich sag mal das Know-how am Markt zu klein ist. Also sprich, es gibt eigentlich zu wenig Avioniker. Wie beurteilen Sie das? Können Sie die Nachfrage, ist, überhaupt vernünftig befriedigen?
Wir haben immer wieder das Problem, wir würden gerne ausweiten, auch das Avionik-Team, und da jemanden zu finden, der dann umschult, der schon mal eine Ausbildung im anderen Bereich gemacht hat oder Mechatroniker war zum Beispiel. Das ist immer schwierig, weil aber auch die Einkommensmöglichkeiten nicht deutlich höher sind. Also sie sind schon ein bisschen besser, aber nicht deutlich höher. Liegt eben daran, dass wir in einem preissensitiven Umfeld dann arbeiten, auch bei den Avionik-Umrüstungen, und die Margen für uns auch begrenzen. Und je nachdem, welche Umrüstungen Sie vornehmen, sind das halt hochkomplexe Umrüstungen mit unterschiedlichen Komponenten, Umrüstungen, die noch nie jemand vorher gemacht hat, wo sie wirklich einen Fallstrick nach dem anderen haben und der Kunde Ihnen dann später in der Halle steht und fragt, warum das Projekt so teuer geworden ist. Was bei uns Gott sei Dank selten passiert, aber es ist nicht ganz so einfach. Sie können das so ein bisschen mit Apple und einem normalen Windows-Rechner vergleichen. Also das war ja früher die Stärke von Mac, war eine Hardware-Entwicklung mit der Software zusammengebunden, alles aufeinander abgestimmt, einfach und simpel. Windows-Rechner, super viele unterschiedliche Hardware-Komponenten, die sie zusammengeführt haben. Deswegen war das Betriebssystem auch früher so anfällig und schwierig. Das haben die zwar gut gelöst, aber so muss man das vergleichen. Wenn man in der Avionik arbeitet, ist das eigentlich wie an so einem Windows-Rechner mit super vielen unterschiedlichen Systemen. Dann stecken Sie da irgendwas zusammen und wenn dann die Treiber oder die Kommunikation untereinander nicht stimmt, beim Kabelbaum, was nicht vorgesehen war, weil es so noch nicht dokumentiert ist, dann haben Sie da die Probleme. Das sind keine einfachen Arbeiten und da brauchen Sie tatsächlich Experten, und die zu finden, das ist schwierig. Und es kommt ja auch ständig was Neues auf den Markt. Also da ist ja Garmin der starke Treiber. Wir sind auch froh, dass das Garmin macht, weil ich glaube, das ist genau die richtige Richtung, und es geht ja auch immer mehr Richtung Plug and Play. Das Problem da ist aber auch wieder, also wir kommen ja später nochmal zum Gebrauchsflugzeugmarkt. Die meisten Nachrüstungen werden ja im Segment gemacht, wo man eben vielleicht auch noch das ein oder andere Analoginstrument im Cockpit hat. Und dann wird es natürlich wirklich, dann ist die Kompatibilität nach oben extrem begrenzt. Sie müssen viel, viele Anpassungen vornehmen, damit das passt. Und deswegen, das sind schon Herausforderungen, Projekte häufig dabei, wo viele Fehler passieren können. Und wir versuchen aber dem Kunden immer offen und ehrlich zu sagen, wenn das was ist, was wir in der Form noch nicht gemacht haben, dass das die Preisschätzung, die wir machen, mit Vorsicht zu genießen ist. Und wir im ständigen Kundenkontakt stehen, ob es tatsächlich so rausläuft, wie wir das geplant haben. Und das ist eine große, sehr, sehr große Herausforderung.
Haben Sie denn auch so fliegende Avioniker im Unternehmen dann dabei, die sich dann auch mal schnell ins Flugzeug setzen und dann mal schnell nach Nordholz hochfliegen, um da Reparaturen vorzunehmen?
Also die selbst fliegen bisher jedenfalls nicht. Ist aber angedacht, also wir fördern das fliegerische Interesse auch bei unseren Mitarbeitern. Das Problem ist tatsächlich aber auch da, ich habe zu meiner Lizenz gar nichts gesagt, also ich wäre nicht abgeneigt, eine zu machen, aber wenn Sie dann so viele Stunden die Woche wie ich noch arbeiten und dann, ich habe noch viele andere Aktivitäten, also ich habe ja gesagt, ich bin ja noch unternehmerisch tätig, habe noch die Unternehmensberatung, dann wird die Zeit irgendwann knapp, und ähnlich ist das bei den Kollegen in der Avionik, die Projekte, die sind so vollgeknallt, da müssen so viele Überstunden stellenweise geschoben werden. Da ist es schwierig, dann jemanden noch dazu zu bewegen, nebenbei den Flugschein zu, beziehungsweise nicht bewegen. Die wollen das fast alle selber machen, aber dann noch die Zeit zu finden, das zu machen. Wir versuchen das zu fördern und deswegen ja auch die ständige Teamausweitung, weil wir dann irgendwie hoffen, dass wir irgendwann mal so eine Größe erlangen, wo man auch mal auf den einen oder anderen verzichten kann für den Zeitraum. Und wäre natürlich schön. Wir haben ansonsten aber Piloten im Haus, die jederzeit jemanden rüberfliegen können. Ja, hätte auch so die Idee, wir haben jetzt, oder wir sind gerade dabei, noch jemanden einzustellen aus Griechenland, der arbeitet schon in der Überlassung bei uns, auch ein sehr erfahrener, aber noch junger Avioniker. Und mit dem wollte ich eigentlich so eine internationale Angriffstruppe aufbauen, weil eben auch Avionik-Umrüstungen in anderen Märkten sehr, sehr interessant sind. Es gibt da regulatorische Anpassungen in der Türkei, die vorgenommen worden sind. Und da sind viele Flugschulen nicht mit dem Installationscenter vor Ort zufrieden. Und ja, mit diesen Themen beschäftigen wir uns. Wenn wir natürlich so eine schöne Angriffstruppe irgendwann mal auf die Beine stellen könnten, würden dann natürlich auch die Kunden hier in Deutschland oder Europa davon profitieren können.
Ja, okay. Kommen wir vielleicht mal von der Maintenance nochmal zum Bereich Global Aviation, Piper Parts, Flugzeugteile. Wie groß ist Ihr Lager?
Wir haben momentan ungefähr um die 5 Millionen Euro an Teile auf dem Lager liegen. Und das ist das größte Ersatzteillager in Europa vom Volumen her. Und da liegen beziehungsweise wir handeln so um die 60.000 Artikel durch im Jahr. 65.000 Artikel liegen auf dem Unterschied. Wow. Auch eine sehr, sehr große Herausforderung für das Sales-Team, speziell wenn man neu anfängt. Sie finden ja auch da selten einen Fachmann aus der Branche. Wenn Sie Glück haben, kommt mal jemand aus einem Maintenance-Betrieb oder hat eine Privatpilotenlizenz. Aber selbst wenn man die hat, dann hat man ein besseres technisches Verständnis, kann auch mit den Kunden am anderen Ende nochmal ganz anders telefonieren. Aber diese Breite der Produktpalette, das dauert Jahre, um da überhaupt reinzukommen. Und das ist auch eine sehr, sehr große Herausforderung. Aber auch da arbeiten wir mit Ideen, mit technologischen Unterstützung, auch für die Sales-Mitarbeiter. Möchte ich jetzt aber eigentlich nicht zu sehr ins Detail gehen. Sind wir froh, dass wir daran arbeiten.
Alles gut. Sie sind allein. Generell gibt es Dauerbrenner. Sie haben das eben auch schon so auch mal zwischen den Zeilen gesagt, dass es einfach auch Artikel gibt, da müssen Sie definitiv gut ausgestattet sein. Ich weiß es selber aus meinen Erfahrungen, es gibt auch Bauteile, die eher ein bisschen speziell sind. Oder es gibt Bauteile, wo man denkt, sie sind ganz banal oder profan. Und wenn man dann eins braucht, guckt man in die Röhre. Ich habe da so gewisse Erfahrungen mit dem Cirrus SR20 Motorträger, wo wir ein Jahr drauf gewartet haben. weiß ich, wie sehen Sie das so?
Ja, natürlich haben wir Dauerbrenner, das sind die Verbrauchsmaterialien, ganz einfach. Ob das Lubricants sind, Reifen, Hardware, Filter, Ölfilter, das sind so Dinge, die haben wir immer in großen Mengen auf dem Lager, weil die sich häufig speziell während der Saison auch durchdrehen. Und dann gibt's aber auch immer mal wieder
Anlasser.
Gibt's aber auch immer wieder Exoten, die dazukommen. Und da haben wir dann ein Hard-to-Find-Team, das dann versucht, so schnell wie möglich das Kundenbedürfnis zu befriedigen. Es ist aber sehr, sehr schwierig. Also speziell, wenn Sie eine alte Cheyenne oder irgendwas fliegen, da noch Teile zu bekommen, da müssen Sie schon wissen, wo Sie fragen müssen. Das steht auch manchmal nicht im Internet. Da gibt es dann irgendwo noch eine Scheune in den USA, wo man Glück haben kann, dass da noch was mit Zertifikat rumliegt. Und
da haben Sie so ein Detektivteam, was dann wirklich investigativ tätig wird.
Da haben wir zwei, drei Mitarbeiter, die Kontakte alle kennen, weil die auch schon sehr, sehr lange in der Branche dabei sind, auch regelmäßig in den USA mit dabei sind, sich austauschen und also eben nicht nur bei den gängigen Portalen gucken, ob man Teile findet, da wo jeder nachguckt, sondern dann auch ganz speziell mal nachguckt. Das ist für uns immer ein bisschen schwierig, weil die Teile meistens dann trotzdem nicht die größte Marge produzieren, aber eben hohen Aufwand. Aber das ist unser Servicegedanke. Wir helfen auch gerne eben den Werften weiter, wenn es mal nach einer Alternativteilenummer gesucht werden muss oder sich die Teilenummer im Laufe der Historie des Flugzeugs geändert hat. Und da Unsicherheit drin ist, das ist hier unser Job, das ist auch Know-how, das wir hier aufbauen im Haus und da versuchen wir den Kunden zu helfen. Aber das sind alles, wie ich schon gesagt habe, so ein paar Gründe, warum wir auch gar nicht der günstigste im Markt sein können. Wir versuchen, so günstig wie möglich zu sein, sind noch nicht weit weg von den anderen, aber wir haben einen sehr, sehr hohen Servicegedanken, einen sehr, sehr hohen Lagerbestand, das ist eben auch teuer, Lagerbestand, Kapitalbindung, 5 Millionen, die da unten rumliegen. Wenn ich da mal tatsächlich betriebswirtschaftlich drüber gucke, würde es sicherlich Sinn machen, irgendwo anders die 5 Millionen anzulegen, als nur im Ersatzteildienst. Wir sind hier eng verbunden mit der Luftfahrt, auch die Aktionäre im Haus sind eng verbunden mit der Luftfahrt und wir versuchen da einfach im Rahmen unserer Möglichkeiten das Beste für den Kunden rauszuholen und dann eben auch noch einigermaßen profitabel zu arbeiten, damit wir uns aus eigener Kraft auch weiterentwickeln können. Es geht ja nicht nur darum, ein bisschen Gewinn zu erzielen, um das an die Aktionäre auszuschütten, sondern wir wollen ja auch, kommen wir auch noch auf die Perspektivthemen, noch in 20, 30, 40 Jahren in der Luftfahrt sein. Und dafür muss sich das Unternehmen weiterentwickeln und ohne Gewinn und Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, finanzielle Kraft, ist das dann eben nicht möglich. Und diesen schmalen Grat, den versuchen wir so gut es geht zu gehen. Und bisher gelingt uns das sehr, sehr gut. Jedenfalls bescheinigen uns das auch unsere Kunden. Und wie gesagt, von den Preisen liegen wir ja nicht weit weg, sind aber von der Verfügbarkeit und vom Service wesentlich besser.
Okay. Mhm. Herr Wallbach, Sie haben es angesprochen, Flugzeughandel, Ersatzteilhandel, Maintenance-Betrieb und Sie haben eine ATU im Unternehmen noch integriert. Das ist super. Ich möchte meine PPL machen. Kann ich mich bei Ihnen anmelden, Herr Wallbach, und Sie bilden mich zum PPL-Piloten aus?
Sie können natürlich jederzeit anrufen und wir helfen Ihnen dabei, den richtigen Ansprechpartner zu finden. Den haben wir auch im Haus,
ja.
Aber selber bieten wir die PPL nicht an.
Okay.
Also Herr Thürling ist unser ATU-Ansprechpartner, ist Fluglehrer, hat auch nebenbei noch eine Flugschule und da können Sie das machen. Bei uns im Haus sind wir fokussiert auf die Kunden, die eben Flugzeuge kaufen. Und dass wir die über den kompletten Prozess begleiten können, sind ja auch viele dabei, die sich dann fliegerisch weiterentwickeln. Also wenn Sie von einer Archer auf eine M350 umsteigen oder sogar den Sprung auf eine M600 wagen, das ist schon eine fliegerische Herausforderung. Wir haben es auch manchmal andersrum, dass ein A380 oder ein ehemaliger A380-Kapitän unbedingt M600 fliegen will oder für einen anderen dann später mal fliegt, nachdem er seine berufliche Karriere beendet hat. Und dann machen wir da eben die Type-Ratings die Unterschiedsschulungen. Und das ist so das Segment, was wir über unsere ATO Ausbildung Richtung High-Performance-Aircraft, Auffrischungsschulung, Checkflüge, Sicherheitstrainings, Sprachprüfungen. Das sind so die Dinge, die man eben anbieten muss, wenn man, oder sollte, machen nicht alle, aber wenn man Flugzeuge verkauft und wir versuchen dann unseren Kunden eben das Komplettpaket zu verkaufen, dass er mit seinem Flieger die bestmögliche Experience hat, wenn er die übernimmt und sich sicher sein kann, dass ihn da jemand, der eben auch den Flieger verkauft hat, durch den ganzen Prozess begleitet und auch daran interessiert ist, dass er so glücklich wie möglich und sich so sicher wie möglich in seinem Flieger fühlt.
Okay.
Also auch wieder den Full-Service-Gedanken.
Ja. Heißt aber nicht, dass wir immer dabei bleiben. Natürlich ist die Ausbildung auch ein spannendes Feld, das meines Erachtens auch noch ein bisschen professionalisiert werden könnte in Deutschland, um da vielleicht auch die Ausbildungskosten zu senken. Aber wir wollen da, also das ist jetzt, wir haben da jetzt keinen Hauptfokus drauf.
Okay.
Hm. Ja, hatte ich auch im Grunde so verstanden, wenn man das, haben Sie auch auf Ihrer Webseite entsprechend aufgelistet, also im Wesentlichen Differenzierung und Upgrade, Schulungen und solche Geschichten. Ja.
Genau.
Ja, Thema Gebrauchflugzeughandel. Waren wir auch schon mal so ganz kurz dran. Ich habe mir mal Ihre aktuelle Webseite angeguckt, da gibt es ja eine Rubrik Gebrauchflugzeuge. Da stehen auch einige, aber überall ist so ein roter Stempel drauf. Sold. Dann habe ich gedacht, na gut. dann habe ich gedacht, okay, jetzt guckst du mal bei den Vorführmaschinen, bei den Demonstrator. Auch sold, sold, sold.
Du musst was Neues bestellen beim Herrn Wallbach.
Da kommen wir gleich zu.
wenn wir was Gebrauchtes haben, kann ich auch lieben gern melden. Aber wir haben es tatsächlich sehr, sehr selten. Ich erkläre auch gleich, warum. Neben dem Service-Gedanken haben wir nämlich auch einen offenen Umgang, pflegen wir mit unseren Kunden und Partnern und wir können einfach ganz offen sagen, der Gebrauchtflugzeughandel lohnt sich für einen Händler nicht. Da sind viel zu viele Gewährleistungskriterien mit dabei. Wir verkaufen eigentlich nur Flieger, die wir in Zahlung nehmen. Bei allen anderen bieten wir nur einen Vermittlungsservice an.
Mhm.
Das machen wir jetzt aber auch noch nicht so lange und intensiv, den Vermittlungsservice, aber den haben wir jetzt mit ins Portfolio aufgenommen. Aber der Hauptgrund ist tatsächlich die Gewährleistungsproblematik. Wenn Sie einen relativ alten Flieger, manchmal vielleicht auch mit schwieriger Historie, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlägt, wenn der Carmo-Mitarbeiter mal drüber guckt. Das ist ein schwieriges Feld und das überlassen wir gerne anderen. Und deswegen, selbst der Neuflugzeugverkauf ist auch schon aufgrund der geringen Margen auch schon sehr, sehr schwierig. Unterschiedliche Gewährleistungsrechte in Europa und den USA. Es ist auch sehr fordernd, aber das gehört mit zum Unternehmen, das machen wir auch gerne. Nur bei Gebrauchtfliegern da eben tatsächlich dann nur die, die wir in Zahlung, meistens nur die, die wir in Zahlung nehmen, wenn jemand bei uns einen anderen Flieger kauft.
Okay. Hm. Gibt es bei Ihnen eigentlich so einen Dauerbrenner, der immer gesucht wird, dass jetzt jemand kommt und sagt, oh, es muss unbedingt die PA28 Arrow 2 zum Beispiel sein?
Es gibt so Typen, die häufig angefragt werden. Und momentan ist tatsächlich die Pilot 100 der Flieger, der am häufigsten angefragt wird. Ich muss da aber ein bisschen Wehmut streuen. Wir dürfen den leider noch nicht an Endkunden verkaufen. Der ist erstmal nur als Trainerclass-Flottenflieger gedacht und so im Vertrieb von Piper. Geht auch vornehmlich eben an große Flugschulen, einem in Portugal, in China entstehen ja gerade oder seit längerem die größten Flugschulen der Welt. Und Piper hat da sehr erfolgreiche Deals abgeschlossen. Damit meine ich Piper USA und nicht uns. Wir sind ja keine verbundenen Unternehmen. Wir sind eine eigenständige Aktiengesellschaft, aber über lange Jahre als Vertretung, als europäische Vertretung für Piper aktiv. Und das ist der Dauerbrenner. Was jetzt auch natürlich Dynamik bringt, sind hier M500, M600, speziell SLS mit Autoland. Aber Autoland kommen wir ja später nochmal zu. Das sind Flieger, die jetzt stärker angefragt werden. Eigentlich einfach, weil viele gemerkt haben, dass sie ihre Mobilitätsanforderungen nicht mehr so über das Netz, über das Liniennetz abdecken können, wie sie es früher konnten. Und ich fand eigentlich aber auch schon früher die Kostenstruktur von der M600 konkurrenzfähig zu Business- und First-Class-Verbindungen, wenn man das manchmal durchgerechnet hat. Das Problem ist aber, wenn sie gegen ein vorhandenes Netz ankämpfen, da müssen sie erstmal das Umdenken im Kopf versuchen auszulösen. Und dafür sind wir zu ein kleiner Marktpartner. Das werden wir gegen die großen Player, die es in der Luftfahrt gibt, hätten wir das nie geschafft. Aber jetzt kommt das Umdenken von alleine und viele merken, die leisten müssen auch, vor allem Unternehmer, dass man eine sehr individuelle und schnelle Mobilitätsanforderung eben auch über die allgemeine Luftfahrt, also über die Schnittstelle zur Business Aviation lösen kann. Und da ist die M600 die kostengünstigste Alternative für, wenn man mal Richtung PC-12 und Jets guckt, die natürlich nochmal ganz andere Leistungsportfolios abdecken. Aber wir sind da schon spannend aufgestellt. Da liegt die Flugstunde so bei 800 bis 900 Euro. Und wenn man das mal mit den größeren Fliegern verkauft, die ein ähnliches Leistungsportfolio abdecken, dann ist es ein sehr, sehr spannender Flieger, mit dem man eben sehr, sehr gut sein Geschäftsmodell skalieren kann. Und das kann sich eben auch schon für ein kleines, gut laufendes Ingenieurbüro lohnen, das europäisches Kundenklientel hat und hohe Stundensätze verlangt. Und das merken wir jetzt momentan, dass es eben diese Spezialklientel gibt, die darüber nachdenkt, ob so ein Flieger nicht auch im Firmenkonstrukt Sinn macht.
Okay. Wir sind ja jetzt auch im Grunde dann schon so ein bisschen beim Portfolio. Ist das auch im Moment der Bereich, also ich sag mal so das obere Segment jetzt bei Piper 600er, wo auch die stärkste Dynamik im Moment spielt, oder wo würden Sie es sehen? Sie hatten eben gesagt, die Pilot 100, da kriegen Sie viele Anfragen, können Sie aber, wenn ich es richtig verstanden habe, noch gar nicht verkaufen. Was ist so der Gesamteindruck einfach im Moment?
Wir kommen ja gleich nochmal auch zu dem Themenpunkt, warum ist die Marke Piper so erfolgreich? Und das geht auch einfach auf den Gründer zurück, der gesagt hat, oder auch auf die CAP, wo wir auch noch zu sprechen kommen, ein einfach konstruiertes, kostengünstiges Flugmodell, in Anführungszeichen für jedermann. Da kommt ja Piper eigentlich her. Und das versucht Piper in beide Richtungen zu bedienen. Einmal mit der Pilot 100 in die Einsteiger-Richtung oder eben auch in die eher Privatnutzungsrichtung. Und so sind ja auch die Flugzeugmodelle aufgeteilt. Einmal die Trainer-Class, dann die Privatflugzeuge, wo es Überschneidungen gibt, und dann eben die Business-Flugzeuge. Und da positioniert sich Piper sehr, sehr gut und deckt alle Segmente ab. Und wir haben tatsächlich Nachfrage in allen Segmenten. Das mittlere Segment schwächelt so ein bisschen, beziehungsweise ist im Vergleich zu den anderen nicht ganz so nachgefragt, aber ist immer wieder dieser Entwicklungsstep, wenn jemand von einer
Archer... Kurze Nachfrage einmal, wenn Sie sagen mittleres Segment, das ist dann eine gehoben ausgestattete Archer oder eine 350 oder sowas?
Ja, da 350 wäre ich schon eher. Okay. Es kommt dann aber auch immer aufs jeweilige Flugprofil an. Und wenn sich jemand den Traum vom Fliegen erfüllt, dann ist halt schnell der Wunsch da, dass ich mit diesem Traum alle meine Mobilitätsanforderungen abdecken kann. Und da geht es dann um Reichweite, um Zuladung. Und das ist auch mit der Grund, neben dem Preis, warum dieses mittlere Segment immer noch spannend ist, wenn man eine gewisse Mobilitätsanforderung speziell für zwei Personen hat und vielleicht das Ferienhaus nicht ganz so weit weg steht. Und aber dann, wie gesagt, dann ist halt relativ schnell der Wunsch da, okay, ich möchte lieber mit einer M6, wenn ich es mir leisten kann, mit einer M600 mit 514 km/h Spitzengeschwindigkeit und 3000 Kilometer Reichweite jeden Punkt in Europa erreichen können. Und das ist ja das sind ja immer die Abwägungsprozesse, die man neben dem Geldbeutel hat als Pilot. Was kann ich mit diesem fliegerischen Interesse und den Möglichkeiten, die ich mir über die Fliegerei erschließe, was kann ich da gestalten? Und so entwickeln sich die Leute dann auch durch die Luftfahrt und durch unser Produktportfolio, und deswegen passt das so gut. Also wir haben viele Piloten, die eben mit einer Archer angefangen haben, in der Flugschule zu lernen, sich dann vielleicht auch selber eine holen, bis dann die Familie mit auf den Geschmack kommt, und dann kommt man mal bei uns vorbei und guckt sich eine M350 an, dann fliegt man vielleicht irgendwann damit ein paar Mal nach Sylt und irgendwann denkt man sich, ach, auf Madeira wäre es auch schön. Und so entwickelt sich das manchmal. Oder das Geschäft entwickelt sich dahingehend, dass sind meistens tatsächlich Unternehmer, dass der Unternehmer dann sagt, okay, ich kann das noch geschäftlich nutzen, ich bilde da Werkflugverkehre mit ab, mit meinen Mitarbeitern, schicke meine Ingenieure, meine Juristen oder wen auch immer quer durch Europa. Ist zugegebenermaßen sehr, sehr selten. Ich glaube, es ist zu selten. Ich glaube, da lässt der ein oder andere Potenzial liegen, weil sie sehr, sehr viel Zeit sparen können. Wir fliegen selber als Vorstand hier relativ selten, aber manchmal kommt es zu dem Moment, dass wir es aus Zeitgründen müssen. Und wenn Sie dann einfach von Kassel in 45 Minuten in Stuttgart sind, Ihren Termin wahrnehmen und dann wieder im Flieger sind und 45 Minuten später im Büro sitzen und fast noch den ganzen Arbeitstag haben, dann haben Sie schon Ihre Zeit skaliert. Dann ist das wie eine Zeitmaschine. Und ja, ich glaube, diesen Effekt, den nutzen zu wenige, liegt aber auch daran, weil die meisten ja gar nicht selber fliegen oder weil noch viele nicht selber fliegen wollen. Ich glaube, wenn man sich so an so einen Flieger gewöhnt und die Möglichkeiten dann sieht, was man damit hat, dann spielen viele mit dem Gedanken. Aber wenn man dann eben Unternehmer ist, viel zu tun hat, müssen die meisten ja neben dem Flugzeug dann auch noch den Piloten finden, der sie bedient. Und das sind, glaube ich, diese beiden Herausforderungen, die am schwierigsten sind. Zum einen muss man einem bewusst werden, was man sich für Skalierungseffekte eigentlich auch schon mit einem kleinen Flieger in so ein Unternehmen holen kann, und zum anderen den passenden Piloten finden, dem man vertraut, wenn man nicht selber fliegen möchte.
Definitiv. Ja.
Und die Zeit ist auch noch gut genutzt als Unternehmer. Die 45 Minuten nach Stuttgart, kann man nochmal in die Unterlagen reinschauen. Es ist also nicht verloren.
Und wenn Sie dann jetzt an größere Unternehmen denken, ist es ja noch spannender. Also heute fliegt da ja dann nur der Vorstand im Charterverkehr mit dem relativ teuren Jet. Aber meines Erachtens ist auch für das mittlere bis gehobene Management die Alternative, Flieger aus der allgemeinen Luftfahrt Richtung Business Aviation eine spannende Option. Also wir haben hier ja viele größere Unternehmen in der Gegend, die international aktiv sind. Und ich habe da eins im Auge, das hat so 65.000 Mitarbeiter. Da sind locker 100 Personen dabei, die über ihr Reiseprofil auf so eine M600 passen würden, und dann schicken sie den Kollegen halt am selben Tag auf 5 Termine, München, Prag, Mailand und wieder zurück. Es waren jetzt nur 3, hoffentlich hat er noch woanders in derselben Stadt mehrere Termine gehabt, und er ist dann wieder da. Wenn die Termine kurz waren, kann er vielleicht auch noch seinen Arbeitsalltag im Office schnell noch beenden. Und wenn Sie das sonst gestalten wollten, hätten Sie den Kollegen über mehrere Tage losschicken müssen, diese Reise zu machen, oder mehrere Kollegen losschicken müssen. Das ist ja der nächste Effekt. Vielleicht kann ich auch dieselben Reisen dann mit weniger Mitarbeitern abdecken. Und ich glaube, da liegt auch noch tatsächlich so ein bisschen verborgenes Potenzial, um solche dynamischen Effekte auszulösen. Und dann eben auch noch der Hintergrund, der Kollege wird wesentlich effektiver auch im Arbeiten, weil er mehr Zeit zur Verfügung hat, Dinge voranzubringen und nicht entweder selber im Auto sitzt oder in der Bahn. Und was auch noch hinzukommt, ist, wir haben uns jetzt noch gar nicht drüber unterhalten, wo die Zukunft der allgemeinen Luftfahrt liegt. Wenn wir uns mal gucken, wie unsere Infrastruktur sich entwickelt und wie schwierig es ist, den Straßenbau voranzutreiben, auszubauen, wie die Stauzeiten sich erhöhen, da wird auch noch zukünftig der eine oder andere drüber nachdenken, ob man nicht eine Alternative braucht.
Ich denke jetzt nur mal an einen. Entschuldigung, ich habe jetzt nur mal an die Firma Fissmann gedacht, die bei Ihnen so ein bisschen westlich sitzt.
Aber die haben einen eigenen Flughafen.
Richtig, ja. Genau. Aber die haben das ja schon erkannt mit der allgemeinen Luftfahrt, dass die schon.
Die haben natürlich auch eine sehr, sehr schlechte infrastrukturelle Anbindung für so einen Weltkonzern. Bis zur nächsten Autobahn fahren die, glaube ich, mindestens 45 Minuten, wenn nicht sogar länger.
Ja, ja, ist so. Und, ich bin da mal gestrandet und musste mein Flugzeug abholen. Da wusste ich erstmal, wie weit es ist, weil ich damit, weil ich das mit dem Auto dann machen musste.
Die nächste Autobahn ist dann auch noch eine Ost-West-Anbindung und das dauert dann auch noch mal, bis man zur nächsten Schnittstelle für die Nord-Süd-Anbindung kommt. Also die haben da auch kein Autobahnkreuz in der Nähe. Das ist und deswegen die haben das früh erkannt und sind sehr sehr erfolgreich unterwegs auch damit. Nutzen das sehr, sehr vielfältig. Die haben ja auch nicht nur einen Flieger.
Ja, da stehen mehrere in der Halle, ja.
Ich würde gerne nochmal beim Portfolio nochmal eine Frage. Was macht denn die Diesel Archer eigentlich?
Ja, die Diesel Archer war ja ein Versuch von Piper, nochmal im Segment so ein bisschen den Kostendruck auch rauszunehmen. Die sollte ja um die 15% günstiger sein und auch von den Betriebskosten dann günstiger sein. Aber die Nachfrage ist immer mal wieder da, aber man merkt, dass es der Kostenvorteil nicht groß genug ist. Wobei das ist auch wieder eine individuelle Anforderung, muss man genau gucken, was das eigene Nutzungsprofil ist. Und es gibt ja schon länger die Dieseldebatten. Piper hat ja auch schon mehrfach für andere Flugzeugtypen Diesel-Engines angekündigt, aber weil die Archer eben sich nicht so erfolgreich im Markt positioniert hat, wie man sich das erhofft hat, hat man eben umgedacht und hat gesagt, okay, wir brauchen eigentlich tatsächlich im Portfolio, um auch die Ideen des Gründers aufzugreifen, die noch eine günstigere Alternative. Und das war dann eben die Idee der Pilot 100, eben noch eine Trainerklasse mit einer schönen Zelle aufzusetzen, mit einer etwas günstigeren Engine und da dann eben in die Richtung zu gehen, Fliegen wieder etwas erschwinglicher zu machen. Mhm. Auch mit einem Neuflugzeug.
Ja.
Jetzt würde ich gerne die Frage in Raum werfen, die der Christian schon angesprochen hatte. Wie kann man den Erfolg der Firma Piper erklären? Ist das aus Ihrer Sicht die Vielzahl der verschiedenen Muster, die Piper entwickelt hat? Oder ist es allgemein die Beliebtheit, die ja auch auf die Piper Cup zurückgeht? Das sind ja auch gute Flugeigenschaften der Muster. Wie würden Sie das einschätzen, Herr Wallbach?
Ich bin ja eben schon auf die Gründungshistorie von Piper eingegangen und der Käufer des Unternehmens hatte eben die feste Überzeugung, also William T. Piper, ein einfach zu fliegendes, kosteneffizientes Flugzeug für die etwas breitere Masse zu produzieren. Und das mündete eben dann in der Piper Cup, die ja eines der ersten Flieger war, die dann in der Massenproduktion auch gefertigt worden sind, zwar stellenweise für den militärischen Bereich, aber die eben erstmal dann über diese Skalierung der breiten Masse zugänglich geworden ist und auch Fliegen nochmal mit bekannter gemacht hat. Und das in Kombination mit der hohen Qualität und dem Flugprofil, den Flugeigenschaften, das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg gewesen. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Sondereffekte, wenn die Piper Cup immer wieder im Mickey-Maus-Heft abgedruckt wird und man als Kind das liest und das irgendwie unterbewusst hängen bleibt, dann entsteht natürlich eine Markenbindung. Und was noch hinzukommt, diese kostengünstigen Flieger wurden natürlich in Flugschulen zur Ausbildung genutzt. Und viele tausende Menschen haben ihren Flugschein auf einer Piper gemacht. Und das erzeugt natürlich neben der Kenntnis dann über das Fluggerät selbst eine unglaubliche Markenbindung. Und man verbindet dann sein Leben lang etwas mit der Marke Piper. Und es kommt auch hinzu, es sind meines Erachtens, wenn man jetzt die amerikanischen Hersteller mal isoliert betrachtet, mit die attraktivsten Flugzeuge im Markt, auch von der optischen Erscheinung. Ich höre immer wieder, ein Flieger muss einfach aussehen wie eine Piper.
Ja, da könnten wir jetzt ein bisschen mehr darüber diskutieren.
Da sitzt ein Cessna-Flieger.
Wir haben natürlich auch viele Piper-Kunden. Vielleicht höre ich deswegen immer wieder.
Da mag es einen Zusammenhang geben, aber ja, das ist über Geschmack lässt sich streiten. Nein, es sind, ich sage immer Piper und Cessna, das sind so die Klassiker der allgemeinen Luftfahrt und das hat auch die Gründe, die Sie gerade auch dargelegt haben und das ist so und das ist, ich sag mal, Standardmuster geworden über viele, viele Jahrzehnte. Und das ist natürlich bis heute ist das prägend. Wenn man jetzt mal ein bisschen in die Zukunft guckt, jetzt mal Bezug auf Flugzeugentwicklungen, glauben Sie, wir sehen auch mal einen Piperjet?
Also wir haben ja schon mal einen gesehen, der wurde nur nicht zur Marktreife gebracht.
Genau.
Mit dem Alter IA. Und wir kommen ja später nochmal auf eine Frage zurück zu den Türen. Vielleicht greife ich da einfach mal ein bisschen vor. Den Alter IA zu verdauen oder die Entwicklungskosten zu verdauen, das hat sehr, sehr viel Kraft Piper gekostet. Also das Problem war, man hat einen Flieger entwickelt, der auch tatsächlich schon in der Luft war, geflogen ist, aber die Entwicklungskosten sind irgendwann davon gerannt. Und das Marktpotenzial, das hinterlegte Marktpotenzial war nicht groß genug, um diese Entwicklungskosten wieder einzuspielen. Und dann hat man irgendwann die Reißleine gezogen. Und wenn Sie dann einmal in so einem Entwicklungsbereich so viel Geld verbrannt haben, ist natürlich für die Bestandsflieger und für weitere Modelle, ist das Kapital dann erstmal eine Zeit lang knapp. Jetzt ist es Gott sei Dank schon ein paar Jahre her. Piper hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Und da ist auch einiges im Loop. Ich gehe auch fest davon aus, dass die Entwicklung nicht umsonst war, dass man gewisse Komponenten und Erfahrungen, die man mit dieser Entwicklung gesammelt hat, irgendwann später in anderen Modellen nochmal wiederfinden wird, sei es die größere Zelle, die eben der alte IA hatte. Ob es ein Jet wird, da bin ich mir nicht so sicher, ich glaube nicht. Ich glaube, das Segment überlässt man erstmal anderen und natürlich wäre es schön, es war ein spannender Flieger, auch mit einem spannenden Flugprofil. Es wird definitiv weiter, beziehungsweise es gibt Weiterentwicklung. Jeder Hersteller in der allgemeinen Luftfahrt arbeitet daran, neue Produkte auf den Markt zu bringen und sich weiterzuentwickeln. Ich kann dahingehend noch nicht, da gibt es noch nichts Spruchreifes, das ich sagen darf. Und wie das in der Luftfahrt üblich ist, selbst, also bei den Dingen, die ich weiß, wo ein Zeitplan hinterlegt ist, gehe ich nicht davon aus, dass der Zeitplan erfüllt wird. Das wird noch einen Moment dauern.
Das wäre sehr überraschend in der allgemeinen Luftfahrt.
Ja, aber da sind Dinge und spannende Dinge in der Pipeline. Ich kann aber so viel sagen, jeder kann sich noch mit gutem Gewissen neue Piper kaufen. Er wird sich nicht ein halbes Jahr später ärgern, dass ein neues Modell auf den Markt kommt.
Das denke ich auch. Wir haben es eben auch schon mal kurz angesprochen. Entwicklungen, die zukunftsweisend sind, die aber heute schon gegen Einwurf von Münzen verfügbar ist, sind ja solche Sachen wie zum Beispiel Halo Safety System. Merken Sie da, dass die Kunden das wahrnehmen? Ist das ein starkes Argument oder ist das gar nicht so? Also von der
bei den Menschen, die einen Flieger kaufen, die selber fliegen, die interessieren sich dafür, aber es ist jetzt nicht so, dass es eine absolute Dynamik herbeigeführt hat. Die finden das natürlich auch klasse, wenn sie sich ein bisschen sicherer im Flieger fühlen in einer Notsituation. Aber ganz speziell bei den Kunden, die ihre Familie dann noch mitnehmen, da merkt man das, dass die Familie diese Hintergrundangst, die man immer wieder hat, wenn man auf einen Piloten angewiesen ist und was passiert, wenn dem was im Flieger passiert, dass das tatsächlich
Boden,
ein Argument ist oder für Geschäftsleute, die sich fliegen lassen, solche Systeme zu nutzen. Und das geht in die richtige Richtung. So müssen Probleme in der Luftfahrt gelöst werden, eben intelligent. Und wir werden uns da immer mehr Richtung autonomes Fliegen entwickeln. Das ist jetzt so ein erster kleiner Schritt für Notsituationen. Und dann gucken wir mal, wo die allgemeine Luftfahrt noch hinführt. Ich hoffe allerdings, dass trotzdem jedem der Traum vom Fliegen auch selbstgesteuert noch lange möglich sein soll.
Das hoffen wir auch, definitiv.
Ja. Allgemeine Situation, wenn wir da jetzt nochmal drauf gucken, auf die allgemeine Luftfahrt in Deutschland, Herr Weilbach, was ist denn so aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung, die sich so für die allgemeine Luftfahrt stellt oder auch die größte Chance?
Es ist meistens so, dass das eben erwähnte immer beides miteinander verbindet. Und die größte Herausforderung und Chance ist tatsächlich, dass wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer mehr Teilnehmer in den Luftraum einbinden müssen. Und da werden auch autonome Teilnehmer zugehören. Und da mache ich mir ein bisschen Sorgen über die weitere Beschränkung des Luftraums für sogenannte Luftautobahnen. Wenn wir mal über autonome Hub-and-Spoke-Wege nachdenken, für Fracht vor allem. Ich denke, da wird es als erstes in den Bereich gehen. Und das wird auch weiter tragflächengebunden sein, wenn es jedenfalls hohe Zuladekapazitäten verlangt und eben noch gewisse Reichweite verlangt. Und ich glaube, das wird der erste Bereich sein, wo sich tatsächlich autonomes Fliegen durchsetzen wird, bevor es im personengebundenen Last-Mile-Verkehr stattfindet. Und das wird die große Herausforderung für die Luftfahrt, aber eben auch eine große Chance, noch mehr Menschen dem Bereich Luftfahrt zugänglich zu machen, Fliegen vielleicht auch einfacher zu machen, also dass die Anforderungen an die Piloten einfach etwas sinken, vor allem auch in Notsituationen etwas sinken und dass sich mehr Leute diesen Traum erfüllen können oder eben diese Art der Mobilität erschließen. Da die Sorge, die ich damit verbinde, ist tatsächlich, dass es eher darum geht, sich die effiziente und schnelle Variante der Mobilität, der individuellen Mobilität zu erschließen und dann nicht mehr darum geht, sich den Traum vom Fliegen zu erfüllen. Und das ist so ein bisschen so ein trauriger Gedanke, wenn man daran denkt, dass auf einmal perspektivisch jeder fliegen kann, ohne fliegen können zu müssen. Ja. Und die gerne fliegen wollen würden,
es ist nicht mehr in der Freiheit können.
In einem Umfeld fliegen, das nicht mehr schön ist.
Ja, so, das ja, ist, ja. Ist ein interessanter Gedanke, der aber gar nicht so weit her ist. Das teile ich absolut, denn bei vielen ist es halt auch eine rein zweckgebundene Geschichte, die im Vordergrund steht und definitiv, ja. Ja, wenn wir jetzt jemanden haben, der so nah an Piper ist, da liegt es natürlich sehr nahe, mal so ein paar Fragen zu klären, die uns irgendwie immer schon interessiert haben. Warum die Cup? Warum ist das ein solches Kultflugzeug? Was hat es damit auf sich? Und was soll überhaupt dieser Bär?
Es schließt sich da so ein bisschen der Kreis über die anderen Antworten, die ich schon gegeben habe. Es geht um die einfache Konstruktion, auch das Erscheinungsbild, das Konzept der Massenproduktion, dass viele tatsächlich eine persönliche Geschichte, also vor allem aber leider ältere Piloten, dann eine persönliche Geschichte mit der Cup schon mal erlebt haben, ob es in der Ausbildung war oder dann später auch mal, dass sie geflogen sind. Und man hört ja auch heute noch von Leuten, wenn man sagt, was ist der größte fliegerische Traum, gibt es manchmal tatsächlich auch die Antwort mit einer Cup, einmal eine Runde drehen.
Ja.
Und dann kommt das noch hinzu, was ich gesagt habe, das war kein bewusstes Marketing von Piper, aber wenn dann der Flieger immer wieder in Mickey Mouse Heften und anderen Heften abgebildet wird, vielleicht auch aufgrund des geschickt gewählten Logos, das ja sehr süß ist, dann bleibt das in den Köpfen der Menschen hängen. Die Menschen verbinden da was mit, auch wenn sie nicht aus der Luftfahrt kommen. Natürlich ist das nicht bei allen hängen geblieben, aber der ein oder andere mag sich daran erinnern. Aber für Piloten macht es tatsächlich diese Faszination, Einfachheit der Luftfahrt, also diese Grundelemente, die es zum Fliegen braucht, die findet man einfach in der Cup wieder und das dann in die Masse getragen, um einer breiten Masse Fliegen zu ermöglichen. Das macht die Faszination Cup einfach aus und dann die eigenen Erfahrungen, die man damit gesammelt hat. Ja, und Cup steht ja im Englischen für Jungtier und vor allem für Bärenjunges. Und ich denke, die Idee dahinter war so, dass man einen Flieger für Einsteiger auf die Beine stellen will, um gezielt eben Anfänger zu entwickeln. Und die Bärenjungen müssen sich ja auch noch entwickeln. Und daher kam wahrscheinlich dann die Idee, dieses ikonische Bärenlogo zu wählen.
Stimmt.
Okay.
Sie haben es eigentlich perfekt beantwortet, Herr Wallbach. Es gibt nämlich einen Bericht in der NZZ vom 17.10.2019 und da haben die das genauso schön erklärt, wie Sie das jetzt gerade in ihren Sätzen zusammengefasst haben. Den schreiben wir auch nochmal in die Shownotes rein, den Artikel, dann kann man sich das nochmal durchlesen und dann erinnert man sich dann auch an Ihre Worte.
Wie kommt oder was hat es auf sich mit den Kürzeln PA28, PA34 oder auch den neueren Namensgebungen? Gibt es da eine bestimmte Philosophie, die dahinter steht, die heute auch noch eine gewisse Gültigkeit hat?
Also ich bin ehrlich, so richtig erschlossen hat sich mir das nicht. Und bei Piper konnten wir, da gibt es ja auch neue Mitarbeiter manchmal zwischendurch, da auch nicht wirklich jemand eine Antwort drauf geben. Aber es hat was mit der Zelle und der Entwicklungsreihenfolge zu tun. Das sind Entwicklungs- bzw. Typenbezeichnungen. PA steht dann eben schnell identifiziert für Piper Aircraft. Mhm. Und die Zahlenreihenfolge ist die Entwicklungsreihenfolge und beziehungsweise vorher die Zellengröße.
Okay.
Hauptsächlich. Falls jemand Näheres weiß, ich bin über jede E-Mail froh, einfach mal kurz auf die Seite gehen, info@piper-germany.de und mir zukommen lassen. Ich habe ja gesagt, wie die Jungfrau zum Kind gekommen, und ich lerne jeden Tag zu, auch was Spannendes, wenn man in der Luftfahrt aktiv ist. Jeden Tag lernt man hier was Neues.
Das ist so. Und warum gibt's nur eine Tür?
Da schließt sich schon wieder der Kreis zu den anderen Antworten. Die Einfachheit der Konstruktion
tatsächlich. Ja, ich glaube in der Tat auch. Ich habe das auch irgendwann mal gehört, glaube ich, dass das konstruktionsbedingt Kosten sparen, glaube ich, waren.
Ja. Und das ist ja auch die Piper-Strategie. Da in einem Marktsegment sich zu positionieren, etwas von der Kostenstruktur unter den anderen und trotzdem vielleicht sogar bessere Flugeigenschaften, da mögen sich die Geister drüber streiten, anzubieten, dieselbe Qualität, denselben Komfort anzubieten, auch mit dem, wenn man guckt, wie sich die Interieurs weiterentwickelt haben in den letzten Jahren. Das aber zu einer kostengünstigeren Struktur als der Wettbewerber, sowohl was die Unterhaltskosten als auch die Anschaffungskosten anbelangt, wenn man eben in derselben Range mal guckt. Und ist natürlich ein Thema, das immer mal wieder angesprochen wird, warum nur eine Tür. Ich sage dann immer etwas frech, ein Flieger ist ja nicht zum Ein- und Aussteigen, sondern zum Fliegen da. aber ich kann das verstehen, ich bin selber 1,92 und wenn ich in die M600 ins Cockpit vorne kletter, dann ist das schon eine Herausforderung. Aber man weiß auch danach, dass die Gelenke und Sehnen alle gut gedehnt sind. Und das hilft ja dann später auch im Alter, die Bewegungsfreiheit aufrechtzuerhalten.
Ja, das ist also wunderbar. Ich habe ja eine Piper und ich muss sagen, ehrlich gesagt, mir geht's ein bisschen auf den Sender, um es mal ganz ehrlich zu sagen, dass ich nur diese eine Tür habe. Und ich habe mir auch schon des Öfteren die Frage gestellt, in case of emergency, und ich komme da nicht richtig mehr raus, weil die Tür verzogen ist, weil die Zelle einen Knacks hat, ist ja eigentlich ein bisschen suboptimal gewählt von der Firma Piper, oder?
Bei den größeren Zellen gibt es natürlich dann noch die Notdoor, die drin ist. Aber das ist halt, hat tatsächlich historische Konstruktionsgründe. Es ist auch was wir immer wieder anmerken, auch von Seiten unseres Flugzeugvertriebs, immer wieder die Kundenanfrage, da verständlicherweise. Ich habe es ja eben selber beschrieben. Also ich bin ganz ehrlich, ich würde auch gerne anders ins Cockpit kommen. Und aber ich glaube auch, dass ein Teil des Grundes, warum man das noch nicht angegangen ist, eben auch die Entwicklungskosten des Alter-IR waren, weil wenn Sie so eine Zelle einmal anpacken, die durchkonstruiert ist, das ist nicht günstig, das ist extrem teuer. Und dann, ich könnte sogar durchaus dazu führen, dass man den Wettbewerbsvorteil bei der Preisgestaltung gegenüber anderen Modellen verlieren würde. Und weiß aber, dass Piper dieses Thema kennt und jeder, der in Amerika da ist oft in Amerika ist, ohne da jemandem zu nahe treten zu wollen, der weiß auch, dass das Thema Körpervolumen in Amerika nochmal einen besonderen Stellenwert hat. Und das ist Piper durchaus bewusst. Wir haben auch schon mal Ideen für Sitzkonstruktionen eingereicht, die das Einsteigen erleichtern würden, weil man muss es ja nicht nur über eine weitere Tür lösen, man könnte ja auch über die Innenraumgestaltung flexible Schiebeelemente einhalten, das noch etwas erleichtern. Und Piper ist sich dessen bewusst und ich bin auch ziemlich sicher, dass daran gearbeitet wird.
Ja, aber es ist so ein bisschen der Klassiker.
Ja. Ja. Stimmt, daran ist es, aber es ist auch wieder ein Wiedererkennungswert fürs Flugzeug, muss man auch ganz ehrlich sagen. Klar. Ne? Das ist so, die Piper hat halt nur eine Tür und damit Peng, Feierabend. Ja? Wir haben mal einen Schlüssel verloren für die Tür, das war ziemlich lustig. Dann sind wir alle drei durchs Gepäckfach immer gekrabbelt, das hat ausgesehen. Also gut, dann haben wir bei Ihnen neuen Schlüssel bestellt und dann konnten wir wieder normal ein- und aussteigen. Aber ich bin 1,96 und dann hinten durchs Gepäckfach durchzukommen, ich hätte auch bei Roncalli auftreten können nach der Nummer. Also da war ich echt so Schlangenmensch. Ne?
Aber das ist Einsatz fürs Fliegen auf jeden Fall.
Natürlich, das ist Sportfliegerei. Der Name kommt ja nicht von ungefähr, ne? Es ist immer etwas sportlich.
Ja. Das war ein Sportanteil dabei, ja.
Definitiv. Herr Walbach, wir sind so langsam in Descent, wollen wieder bei Ihnen in Kassel landen. 5 Gründe, warum ich mir eine Piper kaufen sollte, sei es gebraucht, sei es aber auch gerne neu. Was würde Ihnen so spontan dazu einfallen?
ja, wahrscheinlich noch mehr als 5.
Okay.
Aber es ist natürlich, Piper ist ein Stück Luftfahrtsgeschichte. Die Trainerklasse hat tausende von Piloten mit durch ihre Ausbildung begleitet und trotz der Kosteneffizienz bietet Piper eben bestmögliche Flugeigenschaften, Zuverlässigkeit und Komfort. Ich habe ja schon gesagt, man hört auch oft, ein Flugzeug muss wie eine Piper aussehen, auch wenn man sich darüber streiten kann, aber es hat auch ästhetische Gründe. Ich finde, die Piper ist so ein bisschen, oder je nachdem welches Modell, aber so ein bisschen das Coupé der Lüfte, wenn man es mal in den Automobilbereich überführen will vom Designaspekt. Und dann kommen natürlich noch ganz praktische Gründe hinzu. Wir verfügen über den größten Ersatzteilhandel in Europa hier. Sie haben eine sehr, sehr gute Verfügbarkeit von Ersatzteilen, auch für ältere Modelle. Wir haben eine modernste Werft für den GA-Bereich hier. Wir haben eine sehr gute Werftstruktur innerhalb von Europa, wenn Sie Probleme mal mit Ihrem Flieger haben. Und wir stehen eben für Kosteneffizienz und sind komplett kundenminded. Aber auch eben ganz offen, Sie haben das ja gemerkt, ich spreche ganz offen über die Themen, die Stärken und Schwächen des Fliegers, die Themen, die uns angehen, was eben auch Gewinn anbelangt, den man braucht, um sich weiterzuentwickeln. Und für uns gibt es eben keinen Grund, da uns zu verstecken und wir haben eben eine offene Kundenkommunikation und wir sehen das eher als Partnerschaft und als kleine Familie, den Bereich der allgemeinen Luftfahrt. Der Kunde steht immer im Fokus unseres Handelns und wir arbeiten jeden Tag dran, effizienter und besser zu werden, um eben auch Standzeiten und Kosten zu reduzieren und eben beste Voraussetzungen zu schaffen, um den Traum vom Fliegen mit großer Freude in einer Piper am Leben zu halten.
Okay, ja, das waren definitiv mehr als 5 Punkte.
Und wenn Sie mich damit überzeugt haben und ich kaufe jetzt, wie lange muss ich denn auf das gute Stück warten? Im Moment dauert alles so lange. Wie lange dauert es bei Piper? Ja.
Es ist typenabhängig, aber man sollte schon mal mit 6 Monaten rechnen.
Oh, das geht ja noch.
Kann auch manchmal ein bisschen länger sein, je nachdem, wie die Bestellliste voll ist und welchen Typ Sie wählen. Wir versuchen auch, wenn Sie nicht unbedingt drauf aus sind, den Flieger bis ins letzte Detail nach Ihren Wünschen zusammenzustellen, dann auch zu gucken, ob wir von einem anderen Händler noch einen Flieger umleiten können, wenn der den noch nicht verkauft hat. Also da versuchen wir, die Kundenwünsche so schnell wie möglich in Erfüllung zu bringen. Aber wenn Sie den selber zusammenstellen, müssen Sie leider schon ein bisschen Zeit mitbringen. Kann auch manchmal bis zum Jahr dauern. Aber normalerweise geht es relativ schnell. In Anführungszeichen schnell. Für einen Flieger, der aus den USA hier rüber
überfährt. Ja, deswegen. Also wie gesagt, auch aus dem Automobilsektor gibt es ja da auch ähnliche Zeitspannen, je nach Modell und wie das gerade so ist.
Von daher gerechnet, ehrlich gesagt.
Ich auch, bin ich positiv überrascht an der Stelle. Ja.
Ja, die Fertigungsstraße ist ja schon, eine Fertigungsstraße muss ausgelastet werden und die wird über Forecasts oder schon Bestellabnahmen von den Händlern schon größtenteils ausgelastet und deswegen ist immer ein Flieger in der Grundkonstruktion kurz vor der Fertigstellung und da geht es meistens dann nur darum, wer nimmt ihn ab, wie wird er zusammengestellt, wie wird er finalisiert. Und da kann man mit den Händlern handeln. Wenn wir das nicht machen würden, würde es wesentlich länger dauern.
Ja gut,
oder das glaube ich. Besteht. Deswegen besteht keine Garantie darauf, dass wir es so schnell schaffen. Wir machen aber alles Menschenmögliche, wenn wir die Wege leiten, damit, wenn man den Flieger kauft, dass er so schnell wie möglich hier ist und der Kunde sich so schnell wie möglich mit dem Flieger vertraut machen kann und an ihm erfreuen kann.
Mhm. Ja, finde ich gut. Okay.
Sehr schön.
Ja, ist okay. Also.
Ja gut, das ist für so eine grundsätzliche Entscheidung.
Ja, klar.
Nehmen Sie beim Wort. Ja, wir sind am Ende. Ich möchte mich ganz recht herzlich bei Ihnen bedanken für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben rund um das Thema Piper, aber auch speziell jetzt zum Unternehmen Piper Deutschland AG. War sehr kurzweilig, waren auch viele Dinge dabei, die man so sicherlich noch nicht kannte. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir am Veröffentlichungstag dieser Ausgabe auf Clubhouse auch wieder zum verlängerten Talk einladen, 21 Uhr. Und die Infos dazu gibt es auch immer in unserer Telegram-Gruppe oder in dem Kanal, sowie auf der Internetseite und auch auf der Facebook-Seite. Und auch weitere Links, die wir eben schon so mal zum Teil hier im Interview hatten, packen wir natürlich auch alles entsprechend in die Shownotes.
Sagen Sie gern Bescheid, wenn ich es einrichten kann, bin ich gerne dabei, auch im Clubhaus.
Ja, oh, super. Würden wir uns sehr freuen.
Ja, dann schalten Sie heute Abend ein, Herr Weilbach. dann freuen wir uns, wenn wir Sie begrüßen dürfen. Also heute Abend sprechen wir dann über die Firma Piper Germany. Von meiner Seite, Herr Weilbach, an Sie ein herzliches Dankeschön. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Ganz lieben herzlichen Dank auch nochmal an die Frau Stöber, Ihre Assistentin, die so fleißig immer vermittelt hat. Vielen lieben Dank. Dann würde ich gerne noch auf die Bewertung im App Store hinweisen für unseren Podcast. Seid doch bitte so lieb und lasst uns eine gute bis sehr gute Bewertung da. Da würden wir uns sehr drüber freuen, damit unser Ranking nach oben geht. In diesem Sinne bedanken wir uns wieder fürs Zuhören bei euch. Wünschen euch always many happy landings. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Fritz.
Und der Christian. Ciao.
Bis dann.